auf Zypern hatte ich das mal, dass zwischen 70 und 80 Meter so eine Wolke aus Quallen war.
Oh ja.
Und das war, als würde man irgendwie durchs Weltall fallen. Das war so cool. Also es war schon ein schöner Moment. Sowas passiert einem natürlich hin und wieder. Ich habe ja dann relativ klein komprimierte Lungen, so ab 30, 40 Meter und gehe den freien Fall über.
Das du heißt, fällst.
Ich falle einfach und lasse mich von der Schwerkraft in die Tiefe ziehen. Und das ist die schönste Phase. Das ist einfach freier Fall. Das Wasser fließt durchs Gesicht. Das ist wunderschön.
Genau, das machen wir jetzt.
Zu Hause in Essen. Ein Podcast der Sparkasse Essen. Mit Tobias Häusler.
Herzlich willkommen, gerade Ihnen, ganz persönlich. Unser heutiger Gast, ja, ist wirklich ganz, ganz unten angekommen. Und sie freut sich auch noch drüber, Jennifer Wendland. Sie erreicht damit Rekorde und Weltmeistertitel. Diese Folge ist Abkühlung pur, übers Ohr, das Kanon-Podcast. Wir gehen in die Tiefe der Meere. Wir tauchen gemeinsam. Was für eine besondere Erfahrung. Und wir werden nach dieser Episode ganz neu mit Stress umgehen, mit Sorgen, mit Ängsten. Hat sie Angst vor dem Tod, wurde Jennifer Wendland gefragt. Und sie hat sofort, ohne zu zögern, gesagt, nein, habe ich nicht. Ich habe schon mit gut 40 jetzt mehr erlebt als 99% meiner Mitmenschen. Könnte jederzeit vorbei sein, ich will es nur nicht vorher wissen. Okay, ich bin Tobias Häusler. Das ist schon Folge 72 des ältesten aktiven Sparkassen- und Banken-Podcasts in Deutschland. Wir bleiben eben mit der Stadt im Gespräch. Jeden Monat öffnen wir Türen. Von Essener Persönlichkeiten, die sonst verschlossen blieben. Und wir schauen, was macht das Leben in Essen heute schon toll? Wo ist noch Potenzial? Eine wichtige Bitte, abonnieren Sie diesen Podcast in Ihrer Lieblings-Podcast-App. Dann meldet sich die neue Folge immer ganz automatisch. Und hier ist sie, die Frau, die so tief tauchen kann wie keine andere Deutsche. Ohne Gerät. Jennifer Wendland, ganz unten angekommen und Essenerin. Sind eigentlich all die Rekorde und Titel gleichbedeutend mit keine Deutsche kann so lange die Luft anhalten wie du?
Das ist nicht gleichbedeutend.
Ah.
Tatsächlich haben wir unterschiedliche Disziplinen. Es gibt auch noch im Pool Streckentauchen und Zeittauchen. Und da gibt es eine gute Freundin, Heike, die kann 10 Minuten fast die Luft anhalten. Das ist mir ein bisschen zu lange. Ich tauche lieber tief.
Du tauchst tief und kannst trotzdem lange die Luft anhalten?
Ja.
7 Minuten?
Ja.
7 Minuten. Wenn wir jetzt gar kein Thema mehr haben, würde ich dich bitten, einfach mal 7 Minuten die Luft anzuhalten. Wir checken das. Folge vorbei. Nein, das machen wir nicht, wir sprechen. Was du machst, ist durchaus in einem Satz zu erklären. Du tauchst ohne Gerät so tief wie kaum eine andere Frau auf der Welt. Mhm. Apnoe heißt es.
Mhm.
Apnoe-Taucherin, Freitaucherin. Ich habe dich in Videos selbst in die Tiefe schwimmen sehen. Du bist da mit einem Schlitten in die Tiefe gezogen worden. Du bist selbstständig aufgetaucht. Du bist mit einer Art Ballon am Schlitten wieder hochgezogen worden. Was ist die Sportart?
Okay, wir haben sehr viele verschiedene Disziplinen. Und in Wettkämpfen tauchen wir immer aus eigener Kraft in die Tiefe und aus eigener Kraft wieder rauf.
Ja.
Und da habe ich über 100 Meter auch mittlerweile
Boah.
Gemacht. Und dann gibt es noch die mit dem Schlitten. Da tauchen wir mit diesem Schlitten in die Tiefe, aber aus eigener Kraft wieder hoch.
Ja.
Und da mache ich dieses Jahr gerade Weltrekorde in dieser Disziplin.
Ja.
Genau, und dann gibt es noch die, wo man mit dem Hebesack wieder hochkommt. Aber das ist eigentlich nur für Trainingszwecke, um den Weg nach unten zu üben.
Okay. Ich sagte schon, sehr, sehr viele Weltrekorde, sehr viele Titel. Was sind denn die wichtigsten?
Ich glaube, so in den Top 10 Frauen tun wir uns da nicht viel und sind voneinander beeindruckt. Aber ja, ich habe 3 WM-Titel mittlerweile geholt und 3 Weltrekorde. Und ja, ich glaube, die Weltrekorde jetzt auch zuletzt mit 120 Meter Tiefe, das war schon ziemlich tief und ziemlich gut.
Das finde ich auch ziemlich tief.
Ja.
Tiefer als die deutschen Männer?
Ich glaube ja. Ja, müsste so sein.
Das hatte ich, zumindest hatte ich das in einem Video und ich habe sehr viel von dir gesehen. Sehr, sehr gefreut.
Ja.
Ich kann da unten im Meer Fische beobachten. Ich kann Korallen sehen. Das ist ja wirklich faszinierend, so ein Ozean. Du tauchst da runter und wieder hoch. Was ist der Spaß?
Der Spaß ist die Entspannung. Also man ist wirklich komplett bei sich. Man lässt jeden Mist, den man vorher erlebt hat, an der Oberfläche zurück. Sämtliche Ängste, Sorgen, alles bleibt oben. Und unten bin nur ich und mir selbst verantwortlich. Und das ist ein unglaubliches Gefühl von Freiheit. Und es ist natürlich schön da unten. Es ist blau, es ist ruhig und es gibt Fische.
Es gibt Werbekampagnen, da sieht man einen Menschen auf einem Berg stehen. Gibt es bestimmt auch bei der Sparkasse Essen. So, ne? Die Arme ausbreiten, schaut in die Ferne,
kann durchatmen. Das ist doch das Symbol für Freiheit. Und du sagst, ich bin da unten, ich habe die Arme, die halten so schlaff an mir herab. So. Du kannst nicht weit sehen, es ist dunkel, wie du sagst. Atmen geht sowieso nicht. Warum ist das Freiheit? Das ist eigentlich das Gegenteil von Freiheit.
Ja, es ist eben Freiheit, weil mir da keiner reinredet. Ich bin da ganz alleine, niemand ist bei mir. Klar bin ich gesichert, ne, an einem Seil für den Notfall, aber ansonsten mache ich alles da unten mit mir selbst aus. Kein Mensch, der mir da reinredet, kein Flugzeug, das vorbeifliegen kann und meine Ruhe stört, nichts.
Denkst du da unten über irgendwas nach?
Ich denke über den Prozess nach. Also ich bin, man kann sagen, in einer Art meditativen Zustand, also voll fokussiert auf das, was ich in dem Moment mache. Auf jede Bewegung, auf jedes Druckausgleichsmanöver, die Entspannung, die ich auch brauche. Das hilft mir natürlich auch, wenn ich auf den Tauchgang fokussiert bin, ja, dass ich keine Angst einschleichen kann.
Mhm. Ist das ein Talent, was du immer schon hattest oder speziell für diese Sportart trainiert? Denn diese Fähigkeit brauchst du ja auch als, was soll ich sagen, als Operateur, als Chirurg im OP.
Also ich wurde definitiv nicht mit der Fähigkeit geboren. Das habe ich mir über Jahre antrainiert. Klar, wenn man den Sport ausübt, dann lernt man das nach und nach. Aber eben auch gezielt über gewisse, ja, Mentaltechniken und Meditation.
Und du kannst das weitergeben. Darüber wollen wir sprechen. Also über diesen Reiz, warum dich diese Sportart nicht loslässt. Was wir aber auch in unseren Alltag übernehmen können, lernen können, ohne unser Leben zu riskieren. Da sagst du natürlich, du widersprichst und sagst, so gefährlich ist das nicht, wenn man sich an die Regeln hält, aber es sind schon Menschen gestorben in dieser Sportart. Es ist keine ungefährliche Sportart.
Ja, also die Toten, die gezählt werden, sind in der Regel Personen gewesen, die alleine getaucht sind.
Riesenfehler.
Riesenfehler. Also wer im Wasser die Luft anhält und ohnmächtig wird, der ist tot, solange er nicht gerettet wird. Das heißt, unsere erste Regel ist, tauche nie allein, selbst nicht in der Badewanne, auch nicht im Schwimmbad,
okay,
weil das einfach sehr schnell gehen kann. Das waren halt auch Freunde, habe ich verloren auf die Art und Weise, gerade in der Corona-Zeit, die dann meinten, sie gehen alleine im See trainieren, weil ja alle Schwimmbäder zu waren. Und das ist sehr traurig. Ja.
Viele Menschen sagen ja im Sport, du musst da über Grenzen gehen. Und du scheinst da wirklich eine der ganz wenigen Sportarten zu machen, in der du sagst, ich muss definitiv im Wettkampf in meiner Komfortzone bleiben. Interessant.
Ja, das ist halt das Problem. Man muss natürlich aus der Komfortzone raus, um sich weiterzuentwickeln. Und das pushe ich natürlich im Training auch. Vor allem dann im Schreckentauchen oder wenn ich zu Hause auf dem Sofa die Luft anhalte.
Machst du das?
Ja, wirklich? Ja, klar.
Das heißt, wenn man guckt mit dir auf dem Sofa sitzt einen Film und du hältst plötzlich und wenn du sagst doch mal, möchtest du noch was trinken? Und du antwortest nicht, weil du die Luft anhältst.
Ich würde das natürlich vorher ankündigen, dass ich jetzt gleich die Luft anhalte und sag dann meinem Mann auch, ja, jetzt mache ich eine Atemtabelle und dann sagt er, ja, mach mal.
Mach mal.
Ja, das ist okay, das geht bei Netflix, aber meist versuche ich eher eine ruhigere Umgebung zu haben, um mich auch auf mich zu konzentrieren bei der ganzen Geschichte.
Okay. Gibt es noch Leute, die Angst haben in deiner Nähe um dich?
Ja, meine Eltern haben immer Angst, wenn ich ins Wasser gehe, aber ich glaube, mittlerweile haben sie verstanden, dass ich das mit Sinn und Verstand mache und nicht aus Lebensmüdigkeit, sondern aus Freude und dass ich auch sehr viel Wert auf Sicherheit lege.
Hören Sie diese Folge bis ganz zum Ende, denn es bringt uns am Ende wirklich allen was. Wir fangen mal vorne an. Jennifer, geboren in Essen.
Mhm.
Ja. Du hast früh ins Wasser gefunden.
Ne? Nicht in Essen geboren.
Ach, du bist also, nein, jetzt fällt dir plötzlich wieder ein.
Ja,
da warst du schon wieder im Trance-Zustand.
Ja, wohnend in Essen.
Wohnend?
Geboren in Mahl.
In Mahl, nicht weit weg. Du hast früh ins Wasser gefunden. Ne? Wann wurde Wasser zum Sport?
Boah, das ist eine schwierige Frage. Also eigentlich haben meine Eltern mich schon immer mit ins Wasser genommen und dann habe ich bei der DLRG schwimmen gelernt und dann da erste Wettkämpfe und dann irgendwann normales Leistungsschwimmen, irgendwann Unterwasser-Rugby und dann wurde Freitauchen draus.
Das heißt, musste dich jemand angesprochen haben und gesagt haben, warum hast du denn einen Rugbyball in der Hand? Mach doch was Cooles ohne Rugby.
Es war irgendwann so ein bisschen die Frage, was ist mit meinem Privatleben auch leichter vereinbar? Also so eine Mannschaftssportart mit den ganzen Wochenendterminen und dann dem Training abends und so war für mich schwieriger mit dem Job vereinbar, als zu sagen, ja, ich halte halt auf dem Sofa die Luft an.
Klar. Es gibt eben keine Punkte mehr zu gewinnen, es gibt kein Team mehr zu schlagen. Das ist schon eine ganz andere Sportart, in der man auch einsamer kaum sein könnte.
Also einsam fühle ich mich eigentlich nicht, weil ich habe ja auch immer Sicherungstaucher da und man wird ja nach und nach auch zu guten Freunden und an den Tauchcentern, an denen wir trainieren, da gibt es ja immer ganz viele andere Freitaucher und man ist mit der Zeit so eine Community, trifft immer so die gleichen Leute und hat dann so eine kleine Ersatzfamilie, während man weg ist.
Wie nähert man sich dieser Sportart? Ich habe gelesen, 10 Meter tief zu tauchen, das geht bei einem gesunden Menschen. Also schwierig wird es, wenn es weiter runter geht.
Ja. Also ich würde erstmal jedem empfehlen, einen Anfängerkurs zu machen, um eben auch die Sicherheitsregeln zu lernen. Und dann geht es eben damit los, dass man erstmal auch im Trockenen die Luft anhält und merkt, was ist überhaupt ein Atemreiz und wie schlimm kann das werden oder vielleicht ist es auch gar nicht schlimm. Und ja, Tieftauchen, je nachdem, wie da die anatomischen Fähigkeiten in den Ohren sind, ja, 10 bis 20 Meter für einen Anfänger ist gut drin.
Und immer Leuten Bescheid sagen, bevor man es probiert.
Ja, und am besten jemanden haben, der direkt da ist, um zu sichern. Ja. Also nicht nur Bescheid sagen und derjenige geht sich eine Pommes holen. Das reicht nicht, also Armlänge Abstand.
Okay. Dann brauchst du jemanden, der dir zeigt, was sonst noch so möglich ist. Und das hast du gemerkt, immer der nächste Zehnerschritt ist eine gute Motivation?
Kann auch sein, ja.
Weißt du, 10 Meter, 20 Meter und dann verändert sich ja was. Wir werden gleich gemeinsam abtauchen und wirklich diese Zehnerschritte mal so durchgehen. Das ist ganz, ganz spannend. Es ist eigentlich auch ein teurer Sport, ne? Du musst reisen, du brauchst diese Sicherheitstaucher, von denen du gesprochen hast. Du hast nicht die größte Medienöffentlichkeit, das heißt auch nicht die größten Sponsoren wahrscheinlich.
Ja, man hat einen Job, um Geld zu verdienen, um dann sich sein teures Hobby zu leisten. Aber ja, es sind schon viele Kosten, die zusammenkommen. So eine Saison um die 20.000 Euro muss man schon rechnen.
Ja. Kriegt man das über Preisgelder wieder rein?
Nein.
Brauchst du noch Sponsoren? Ich kenne Leute bei der Sparkasse Essen.
Guck mal. Wir sollten reden.
Um es mal zu erklären, für Sie als Essenerin, als Essener, der RWE-Turm, Westenergieturm, Evonik-Turm heute, ist 127 Meter hoch. Mhm. Stellen Sie sich unten hin, schauen Sie mal hoch. Das ist grob die Distanz, in der es für Jennifer in die Tiefe geht.
Und wieder rauf.
Und wieder rauf. Also vom RWE-Turm wieder runter. Wo trainierst du? Das ist doch eigene Sportart für Leute, die am Meer wohnen.
Ja, das ist natürlich die große Schwierigkeit, die ich habe. Also wenn ich in Deutschland bin, dann in dem, was man so hat, Fitnessstudio, Schwimmbad in Rüttenscheid bin ich viel.
Ja.
Oder jetzt im Sommer auch mal im Grugerbad. Der Rest zu Hause auf der Fahrradrolle, in der Garage die Luft anhalten. Solche Spielchen macht man dann, um sich gut vorzubereiten. Ja, der Rest ist dann ungefähr dreimal im Jahr für einen Monat irgendwohin, wo das Wasser blau und tief ist, wo ich dann ordentlich Tiefe trainieren kann.
Plus die Wettkämpfe.
Ja, kommt immer drauf an, wie viel frei ich nehmen kann und will und wie das alles zeitlich passt.
Ach so, es gibt auch mal Jahre, wo du gar keinen Wettkampf machst.
Genau, gibt's auch. Also letztes Jahr habe ich nicht einen Wettkampf gemacht zum Beispiel. Ach, das habe ich zur Vorbereitungszeit genutzt für das, was ich dieses Jahr vorhabe.
Und das scheint zu funktionieren. Du sprachst schon über Rekorde.
Ja, genau.
Was war das?
Ja, dieses Jahr schon zwei Weltrekorde gemacht in variablem Gewicht, also runterziehen lassen, aus eigener Kraft wieder hochschwimmen.
Ja.
Und das mache ich dieses Jahr auch nochmal, weil es war noch zu einfach.
Ist es nicht viel logischer, aus eigener Kraft runterzukommen und sich dann sozusagen wieder hochziehen zu lassen, einfach nur so aus Sicherheitsgründen?
Ja gut, könnte man machen, aber die Disziplin funktioniert halt so. Also die Regeln habe ich nicht gemacht.
Okay, verstehe. Ja, weil ich dachte nach dem Motto, hat es leider nicht geschafft. Ja. Aber immerhin schön tief gekommen, aber leider nicht wieder hoch.
Ja.
Also das ist ja kein, das kann doch kein Sport sein. Aber du sitzt extrem fröhlich vor mir, das heißt, es muss funktionieren.
Ja. So.
Ich bin ganz aufgeregt, weil du nimmst uns natürlich mit. Bist du noch bei irgendwas aufgeregt? Gibt es Stressmomente im Alltag für dich, weil du extrem fokussiert wirkst?
Stressmomente, klar gibt es die. Vor allem tatsächlich beim Radfahren durch die Stadt, wenn mal wieder ein Autofahrer mich schneidet, mir die Vorfahrt nimmt, eine Autotür einfach aufgeht. Da geht der Puls auf jeden Fall hoch, ja.
Aber nicht bei 100 Metern allein unten in der Tiefe des Meeres.
Nee, weil da habe ich ja den Prozess und was passiert unter Kontrolle. Und im Straßenverkehr, ich habe die anderen Leute nicht unter Kontrolle.
Ja, das ist wahr.
Ja.
Also Weltmeisterschaft. Ja. Wie weit du tauchen willst, muss man vorher angeben, in einer geheimen Angabe, vorher hast du selbst bestimmt. Das schützt Athletinnen und Athleten davor, dann doch nicht aus Übermut weiterzutauchen, als sie sich das selbst zutrauen, das Leben zu riskieren. Das heißt, du weißt vorher, was du erreichen willst. Du weißt nicht, was die anderen erreichen wollen.
Ganz genau. Also ich sage zum Beispiel 102 Meter Tiefe an und ich kann mir natürlich vorher so ein bisschen aus den Saisonergebnissen der anderen ableiten, in welche Richtung das gehen kann bei denen. Aber am Ende ist es ein Pokerspiel, in dem man aber berücksichtigen muss, dass man vielleicht auch nicht seine eigenen Fähigkeiten überschätzt.
Das ist wichtig.
Ja.
Und man hofft, dass die anderen es tun. Das heißt, jemand, der 106 angibt, da hoffst du, das klappt dann vielleicht hoffentlich nicht.
Ja, ist natürlich dann schade für die Person, aber gut für mich in dem Moment.
Sport.
Ja.
Gut, Sport halt.
Genau.
Okay, so. Wir fangen an. Du liegst da im Meer, ja, in diesem hautengen Neoprenanzug, Nasenklammer habe ich gesehen und dann so eine spezielle Brille, mhm, auf dem Wasser. Was muss ich über diese Ausrüstung wissen?
Also diese Brille ist eine Schwimmbrille, die ich aber mit Wasser fülle, ach, weil sonst, ich kann ja keinen Druckausgleich reinmachen, sonst würde es mir die Augen aus den Augenhöhlen raussaugen.
Ja, wie bei einer klassischen Taucherbrille, die auch mit über die Nase geht.
Ja, genau, die kann man ja über die Nase ausgleichen. Ja. Und das geht halt bei meiner Schwimmbrille nicht. Dafür hat die aber dann eine Linse drin, ich weiß nicht, irgendwas 40 plus Dioptrien, mhm, um da diese Wasserbrechung auszugleichen. Und dann kann ich damit, ich sag mal, klar sehen, aber die Größen und Entfernungen sind ein bisschen anders.
Um dich herum Sicherheitstaucher, mhm, Schiedsrichter, die anderen Athletinnen und Athleten, die Medien. Und deine Hauptaufgabe ist jetzt, dich so sehr zu beruhigen, mhm, wie, das ist von dir ein Zitat, zu keinem anderen Zeitpunkt des Jahres.
Genau, das muss der entspannteste Moment meines Jahres sein, der Start bei der WM.
Wie geht das?
Sag mal so, es funktioniert nicht immer zu 100%. Es gibt Tage, da läuft das besser. Es gibt Tage, da ist das schwieriger. Kommt auch darauf an, wie viel man sich vorgenommen hat natürlich für den Tag. In der Regel schaffe ich das durch gewisse Atemübungen, die ich nutze. Durch so ein kleines Mantra, das ich für mich benutze, um mich auf bestimmte Emotionen zu fokussieren, positive Emotionen. Ja, und dann bin ich einfach voll im Prozess und blende alles aus, was um mich herum passiert.
Magst du uns das Mantra verraten?
Also beim Einatmen denke ich meist an so Dankbarkeit, aha, weil Dankbarkeit eine extrem intensive Emotion ist. Also ja, Dankbarkeit für all die Menschen, die da ihren Urlaub opfern, um mir bei dem Tauchgang zuzuschauen.
Die gerade um dich herum sind. Also die, genau, die dich eigentlich ablenken, genau, müssten. Ja. Da sagst du, toll, dass ihr da seid,
genau,
im Kopf.
Genau. Und beim Ausatmen, dann denke ich an Entspannung oder Freude. Also es kommt mal darauf an, wonach mir gerade die Laune ist.
Okay. So, du liegst da im Wasser. Ja. Du bist entspannt wie nie zuvor. Es läuft ein Countdown. Den hört man auch, ne? 5, 4,
ja,
3.
Den muss man hören, weil ich habe ein Zeitfenster von 30 Sekunden, in dem ich abtauchen muss.
Das, genau. Videos teile ich in den Shownotes. Es ist hochspannend, aber bitte bleiben Sie noch ein bisschen in der Folge. Der Countdown läuft, ja, und das Mädchen taucht nicht ab. Und dann denke ich, was passiert denn jetzt? Wann, ja. Wie lange lässt sich Zeit? Du hast 30 Sekunden Zeit, ein Fenster, in dem du dann abtauchen, genau, darfst. So, was passiert dann?
Nach meinem letzten Atemzug drehe ich mich um auf den Bauch und dann tauche ich in die Tiefe. Dann habe ich die ersten 20 Meter noch Auftrieb, weil ich bin ja quasi wie so ein aufgepusteter Ballon an der Oberfläche. Ja, die Lungen natürlich mit so viel Luft voll, wie es geht.
Ja.
Und muss erstmal gegen diesen Auftrieb in die Tiefe schwimmen. Und
wie wir alle, das kennen wir. Ja, die, genau, ersten 10 Meter, wie immer, wenn man in die Tiefe taucht, einen Ring hochholen möchte, das geht dir auch so. Das, ja, ist anstrengend.
Ja, genau. Ich kann zwar Blei mitnehmen, das macht das einfacher, aber das muss ich alles wieder raufschleppen. Also muss man sich schon überlegen, wie viel man da tatsächlich mitnimmt.
Ach, das ist spannend. Ja. So viel Blei, wie du magst.
Ja, also ich bin meist bei so einem Kilo, anderthalb, je nachdem, wie dick mein Anzug ist, den ich mitnehme, den ich anziehe. Aber ja, das kann ich mitnehmen.
Ein sehr guter Sicherheitstaucher sollte locker aus dem Stand 30 bis 40 Meter tauchen können. Das ist an sich schon eine menschliche Herausforderung. Was verändert sich nach diesen 20 Metern, 30 Metern?
Genau, so nach den 20 Metern ist für mich auf dem Weg nach unten eine der wichtigsten Phasen. Weil da finden wichtige Manöver für den Druckausgleich statt. Ich meine, wer das im Pool mal ausprobiert hat, nach unten zu tauchen, dieser Druck in den Ohren, der muss ausgeglichen werden, sonst reißen irgendwann die Trommelfelle.
Okay.
Und das ist, je tiefer man kommt, eine sehr, sehr schwierige Sache. Und das, ja, die wichtigsten Manöver dafür mache ich so in der Tiefe. Mach meinen Mund voll mit Luft wie so ein Hamster, weil die Luft brauche ich für den Druckausgleich.
Bis unten. Ah, klar. Ach so, klar. Ja, sie kann ja nicht atmen. Das heißt, das kommt aus der Lunge. Du lässt den, aus der Lunge lässt du Luft in die Wangen.
Ich presse sie mit meiner Bauchmuskulatur hoch.
Boah, ja, sozusagen hast du den Mund voll. Genau. Und dann machst du ein Geräusch, du machst so eine Art Luftausgleich.
Ja, es ist quasi so.
Und das macht man ständig?
Das mache ich das letzte Mal so bei um die 30 Meter, weil danach geht es überhaupt nicht mehr. Da sind meine Lungen durch den äußeren Druck schon so komprimiert, dass ich da mit der Bauchmuskulatur drücken kann, wie ich will. Da kommt keine Luft mehr hoch.
Und wo kommt sie dann her? Oder anders, wie passiert dann der Druckausgleich, der ja lebenswichtig ist für die Trommelfelle?
Genau, ich habe ja Luft dann im Mund gespeichert.
Ach so.
Und die muss bis unten reichen für den Druckausgleich. Und dann benutze ich meine Zunge wie so ein Kolben und schiebe die Luft Richtung Ohren.
Macht das auch ein Geräusch?
Das macht kein Geräusch.
Ach schade. Ich liebe Geräusche. Dann vielleicht nochmal das Geräusch von Anfang. Okay. Auf welche Größe schrumpft die Lunge?
Ja, ungefähr Faustgröße in der Tiefe. Ja.
Dann kommen wir in den Bereich, in dem nur noch wenige Menschen tauchen, da werden dir wenig Menschen begegnen, hochspannend. Das heißt, der Wasserdruck von oben und die Erdanziehung von unten werden so hoch, dass du dir keine Mühe mehr geben musst, noch tiefer zu tauchen, ne?
Genau. Ich habe ja dann relativ klein komprimierte Lungen, so ab 30, 40 Meter und gehe den freien Fall über.
Das heißt, fällst.
Ich falle einfach und lass mich von der Schwerkraft in die Tiefe ziehen. Und das ist die schönste Phase. Das ist einfach freier Fall. Das Wasser fließt durchs Gesicht. Das ist wunderschön.
Das ist es? Ja. Das ist der schönste Moment?
Genau. Also was im Kopf genau passiert ist, ich versuche nah am Seil zu bleiben. Ich versuche möglichst jeden Muskel zu entspannen, weil ich brauche ja in dem Moment keine mehr. Ich kann ja einfach fallen.
Ja.
Und versuche eine gute Freifallposition zu haben, um keine Zeit zu verlieren.
Und Muskeln brauchen, wollen Sauerstoff, wenn sie sich bewegen.
Ja.
Wenn sie kontrahieren.
Kontrahieren.
Du sagst Widersprüchliches in Interviews. Gerade eben hast du es wieder getan.
Ja.
Und zwar auf der einen Seite sagst du, du kannst alle Sorgen und Ängste, Emotionen an der Oberfläche lassen. Auf der anderen Seite sagst du auch in Zeitschriften, alle Emotionen, die ich oben hatte, spüre ich unten verstärkt.
Nee, das ist tatsächlich auch, was passieren kann. Deshalb versuche ich mich an der Oberfläche auf positive Emotionen zu fokussieren, wie diese Dankbarkeit und die Freude und die Entspannung. Weil dann nehme ich die mit in die Tiefe. Wenn ich an der Oberfläche bin und schon in Angst und Panik bin, dann wird das unten nicht besser, das kann ich versprechen.
Es gibt einen Punkt, an dem der Körper atmen will.
Ja.
Du hast ja gesagt, kann man ausprobieren, können Sie auch jetzt beim Hören ausprobieren. Es gibt den Atemreflex, wo er glaubt, es wäre jetzt ganz gut, vielleicht sogar lebenswichtig. Das kann ja auch panisch sein. Wenn ich jetzt keine Luft hole, sterbe ich. Stimmt es, dass du es abtrainiert hast?
Also würde ich jetzt den Tauchgang lang übers Sterben nachdenken, wird das auch nicht funktionieren. Das heißt, das ist natürlich ein Gedanke, den habe ich erstmal nicht. Diesen Atemreiz, den kann man sich tatsächlich ja nicht komplett wegtrainieren. Irgendwann kommt er trotzdem, aber bei mir kommt der so spät und so leicht, dass der mich eigentlich nicht mehr stört. Und wenn ich auf dem Weg nach oben bin, weiß ich ja auch, der hat gerade keine Relevanz für mich, weil ich muss ja eh nach oben. Also kann ich den so ein Stück weit ausblenden, weil ich weiß, ja, das hilft jetzt eh nichts. Also da jetzt in Panik zu geraten, bringt mir ja nichts, sondern kann ich es ausblenden.
Wie in der Psychotherapie. Da kommt ein Gefühl und du sagst, da bist du ja, das ist ja auch nur natürlich.
Genau.
Und gleich gibt's ja auch wieder Luft.
Ja.
Mach dir keine Sorgen.
Ja.
Ich habe das im Griff.
Im Prinzip genauso, ja.
Krass. Es muss ja dann noch einen anderen Reflex geben, der dich warnt, wenn du sagst, ich schaff's nicht.
Naja, beim Tieftauchen, klar gibt's da noch andere Themen, Dinge, die man spüren kann. Aber ich habe ja keine Wahl. Wenn ich einmal unten war, muss ich den ganzen Weg wieder nach oben. Also lohnt es sich nicht, darüber nachzudenken. Also wenn man jetzt wirklich kurz vor Sauerstoffmangel ist, dann verengt sich so das Sichtfeld. Bei mir wird es dann auch von bunt eher so Richtung schwarz-weiß, so das Sichtfeld. Also daran merke ich es am ehesten, dass bei mir sehr, sehr wenig Sauerstoff übrig ist.
Wie ist das mit der Temperatur? Oben geht es mit 24 Grad los und dann?
Kommt drauf an, wo man ist. Also im Mittelmeer unten 14, 15, 16 Grad. Mhm. In Ägypten 23, in der Karibik 28 Grad. Also es ist wirklich sehr unterschiedlich. Im See hätte man nur noch 4 Grad unten.
60 Meter, las ich, sind vielleicht nochmal 13 Grad in manchen Gewässern.
Ja.
Woran erkennst du denn, dass du unten jetzt eine Marke erreicht hast, die du nicht mehr unterbieten musst, dass es vorbei ist?
Ich habe ja am Tag vorher oder halt im Training, bevor ich lostauche, gesagt, welche Tiefe ich erreichen möchte.
Ja.
Und auf der Tiefe ist ein Stopper, die sogenannte Bottom Plate.
Wir tauchten da runter, um das da aufzuhängen.
Ja, das wird runtergelassen mit dem Seil. Das liegt ja unten am Seil fest.
Ja, ich wollte mal investigativ nachhaken. Wahrscheinlich irgendeine Frau, die,
nein,
die tiefer taucht. Alles klar, ich mach's unten bei 102 fest.
Schöne Vorstellung, aber nee. Es wird einfach abgelassen mit einem Seil. Und an dem Seil bin ich ja gesichert und kann nicht tiefer kommen als diese Bottom Plate. Aus Sicherheitsgründen natürlich. Ja, und dann weiß ich, dass ich unten bin.
Hast du die Augen auf oder hast du sie zu?
Ich habe sie auf dem Weg nach unten die meiste Zeit auf.
Welche Aufgabe hast du da unten? Musst du irgendwas erledigen?
Ich muss ein kleines weißes Tech in der Regel mitnehmen, das ist so, ja, so ein Stück Klett. Und das klettigt mir dann ans Bein, da ist das Gegenklett befestigt. Und das ist der Beweis, dass ich unten war.
Bevor wir jetzt gleich wieder auftauchen,
ja,
der Beweis ist erbracht, du hast das Ding jetzt in der Hand. Wir machen gleich weiter. Gibt es einen Punkt, für den du das machst? Gibt es so einen magischen Moment, in dem dich ein Glück, eine Beseeltheit erfüllt?
Also während des Tauchgangs bin ich so fokussiert, dass ich da auch halt auch nicht drüber nachdenke. Natürlich passieren mal schöne Momente. Also auf Zypern hatte ich das mal, dass zwischen 70 und 80 Meter so eine Wolke aus Quallen war.
Oh ja.
Und das war, als würde man irgendwie durchs Weltall fallen. Das war so cool. Also es war schon ein schöner Moment. Sowas passiert einem natürlich hin und wieder. Aber im Grunde kommt so der schönste Moment, wenn man oben ist und weiß, was man geschafft hat.
Genau, das machen wir jetzt. Also es geht wieder hoch mit dir, du tauchst auf. Das ist auch der Punkt, an dem du dann nicht mehr irgendwie an einem Schlitten hängst oder sowas, du dich wirklich selbst bewegst. Spätestens, ich stelle mir schwierig vor, weil du ja bisher Sauerstoff immer durch Entspanntheit eingespart hast. Und du brauchst ihn ja jetzt und weißt ja nicht, ob er reicht bis zur Wasseroberfläche, oder?
Also ich habe mir natürlich vorher Gedanken gemacht, wie tief ich tauchen möchte und was so meine Fähigkeiten sind. Von daher gehe ich davon aus, dass der Sauerstoff reicht. Aber ob er tatsächlich reicht, weiß ich natürlich erst, wenn ich oben ankomme. Wobei, sag mal, unten, wenn man losschwimmt, geht es einem noch relativ gut. Ja. Da hat man noch viel Sauerstoff, die Beine sind noch relativ frisch, weil man ja auf dem Weg nach unten einen Freifall hatte die meiste Zeit. Und so, ich sag mal, die letzten 40, 50, 60 Meter nach oben, da spürt man dann so langsam die Beine. Und ja, es gibt schon Tauchgänge, da komme ich dann nach oben und es war, als hätte ich nichts gemacht so und spüre überhaupt keinen Sauerstoffmangel und alles ist easy. Und es gibt Tage, da läuft es nicht so gut. Da bin ich dann so 20 Meter unter der Oberfläche und denke mir, ja, wird heute schon knapp. Konzentriere dich mal besser die letzten Meter aufs Auftauchen und vernünftige Atmen an der Oberfläche.
Klingt gut, aber es gibt Momente, da reicht der Sauerstoff nicht.
Ja, da hatte ich auch schon, ich glaube, 4, 5 Mal ist mir das passiert bisher. Da bin ich zwar bis zur Oberfläche gekommen, habe meinen ersten Atemzug genommen, aber es dauert dann halt noch so um die 15 Sekunden, bis der Sauerstoff einmal durch Lungenblut im Gehirn gelandet ist. Und das ist dann der Moment, in dem man dann auch ohnmächtig werden kann noch, obwohl man schon aufgetaucht ist und geatmet hat. Und da bin ich schon ein paar Mal dann ohnmächtig geworden, ja.
Das sieht schlimm aus.
Aber es fühlt sich nicht schlimm an.
Nein, man ist, also kann es sein, dass man wirklich beispielsweise mit dem Rücken nach oben, also mit dem Gesicht unter Wasser, ich meine, man ist ja wirklich bewusstlos. Man
ich habe ja Sicherungstaucher.
Die würden dich erstmal umdrehen.
Ja, natürlich. Und die dann? Würden erstmal dafür sorgen, die sind ganz nah dran an mir und wenn die sehen, dass ich das Bewusstsein verliere, dann halten die mich auch fest und sehen zu, dass ich kein Wasser in die Lungen bekomme, kein Wasser einatme.
Ja.
Ja, und die halten mich dann an der Oberfläche, bis ich zu mir komme. Das geht in der Regel 3, 4, 5 Sekunden, dann bin ich auch schon wieder da.
Ja, aber das Ding ist verloren.
Ja, natürlich.
Das kann man nicht mehr, das gibt dann die rote Karte. Es gibt ja wie beim Fußball eine rote Karte, die alle Sportler traurig macht. Ja. Das ist bei euch genauso. Genau. Es gibt eine rote, aber auch eine weiße. Ja. Du tauchst auf, na, sagen wir mal, im besten Fall bist du bei Bewusstsein. Ja. Was passiert dann? Da ist noch ein kleines Protokoll zu erfüllen.
Genau, also wenn wir auftauchen, müssen wir Maske abnehmen, Nasenklammer abnehmen, ein Okay-Zeichen geben in Richtung der Kampfrichter und sagen, I'm okay. Innerhalb von 15 Sekunden und uns selbstständig mit den Atemwegen über Wasser halten. Gelingt das nicht, sind wir sofort disqualifiziert. Und ja, eben, es gibt Tage, da ist das überhaupt kein Problem und es gibt Tage, da muss man dafür kämpfen.
Dass du sprichst, ist ein wichtiges Symbol, ne, für ein Signal für die Schiedsrichter. Du sollst unbedingt sagen, I'm okay.
Ja.
Das geht auch nicht nach dem Motto, nur ein Zeichen reicht, Daumen hoch, es reicht nicht. Sie wollen dich sprechen hören.
Genau, es ist ein ganz klares Protokoll, auch in der Reihenfolge und so weiter. Und wenn man das nicht schafft, das ist halt so ein Test, ob man noch bei Bewusstsein ist oder außenreichend bei Bewusstsein ist. Und wenn das nicht klappt, dann ist man disqualifiziert. Ja.
Und dann geht die weiße Karte hoch und dann sehe ich dich jubeln.
Ja, dann ist natürlich Freude pur, ja.
Okay. Du sagst, das ist gar nicht mehr so leicht, an Wettkämpfen teilzunehmen, weil ihr auch mit Doping ein Thema habt bei euch. Du bist noch zu Zeiten diese Rekorde geschwommen, getaucht, an denen du wusstest, das ist ein absolut sauberer Sport.
Ja, absolut sauber würde ich jetzt wahrscheinlich nicht für jeden die Hand ins Feuer legen. Aber Doping ist schon bei uns im Sport ein größeres Problem geworden, weil eben auch Substanzen bei uns wirken und funktionieren, die nicht auf der WADA-Dopingliste stehen, also die nicht verboten sind, die aber trotzdem bei langfristigem Gebrauch für den Körper extrem schädlich sind und die eigentlich auf der Liste stehen sollten. Und dadurch, dass die nicht auf der Liste stehen, bringt das Leute dazu, das zu nehmen. Die sind halt zum Teil auch Psychopharmaka, die sitzen komplett wesensverändert auf dem Boot. Das ist halt nicht so schön.
Das siehst du dir schon an?
Ja, ich meine, ich weiß ja, was das für Menschen sind. Ich kenne die aus meiner Freizeit von abends essen gehen und wenn die dann da sitzen und sind irgendwie eine andere Persönlichkeit, dann macht man sich so schon seine Gedanken.
Ach, bitter.
Ja.
Bitter. Ich fülle mal eben ganz seriös das Sparkassenformular aus. Jennifer Wendland, in Marl geboren.
Ja.
Magst du verraten, das steht dann sofort bei Wikipedia, weil das steht da, glaube ich, aktuell noch nicht, wie alt du bist.
Es gibt einen Wikipedia-Eintrag zu mir?
Nein, gibt es nicht. Nein, guck mal hier, ich erfahre gerade, nein, gibt es gar nicht. Dann schreiben wir gleich einen.
Das wäre lieb. Ich war bisher immer zu faul dafür.
Das haben wir auch gar nicht nötig. Das müssen ja die Fans machen.
Ja.
Ich kümmere mich gleich drum. Jahrgang?
Jahrgang 1985.
Marl, Kinder?
Nein.
So, du lebst hier in Essen, wo denn genau?
In Bergerhausen.
In Bergerhausen. Abitur gemacht, hier auch studiert, also Uni Duisburg-Essen, Standort Duisburg. Was denn?
Das war internationale Beziehungen und Entwicklungspolitik.
Wow, das klingt gut.
Ja, das hat auch Spaß gemacht.
Sogar, also richtig unsportlich klingt das auch.
Also ich habe halt nicht Sport studiert, nein.
Ja. Und du hast gesagt, du hast diesen einen Beruf, der es möglich macht, dann auch das Geld auszugeben für so eine Saison. Was machst du da hauptberuflich? E.ON, habe ich gesagt.
Ja, genau. Ich arbeite bei E.ON im Vertrieb. Ich würde es jetzt mal grob als Vertriebssteuerung bezeichnen.
Hier in diesem Doppelturm?
Ja.
Ach, du bist wirklich da.
Zweiter Stock.
Es ist unten.
Relativ weit unten.
Der Chef ist oben, ganz oben.
Nee.
Der Chef ist auch nicht oben?
Ja, also ich glaube, der oberste Chef ist fast ganz oben, aber ich glaube, im obersten Stock ist noch was anderes.
Okay, verstehe. Ja, gute repräsentative Fläche. Wollten wir auch, er hat auch übrigens Interesse, der wollte auch nochmal vorbeikommen. Also das heißt, hier gibt sich E.ON die Klinke in die Hand.
Ja, ich glaube, der hat auch spannende Geschichten zu erzählen, aber eher aus den Bergen.
Kümmere ich mich drum. Genau, wir bleiben erstmal bei dir unten. Von was profitiert das Team bei E.ON? Sie haben ja jemanden sitzen, der so lange so tief tauchen kann und so lange die Luft anhalten und auch, das ist ja wichtiger, entspannt bleiben kann, konzentriert bleiben kann als alle anderen da. Merken die das? Nutzen die das?
Man müsste natürlich die fragen, was genau denen hilft von dem, was ich mache. Also ich gebe den Kollegen teilweise schon auch Entspannungsmethoden mit an die Hand. Also manchmal mache ich so eine Freitagssession und dann dürfen sich alle entspannen.
Toll.
Dann, klar, bin ich, glaube ich, in meiner Arbeit meist relativ entspannt und gut strukturiert. Ich glaube, durch meinen Sport lernt man auch sehr gut im Projektmanagement zu sein, weil das ja schon ein großer logistischer Aufwand immer ist, den ich da betreibe. Ja. Das würde ich sagen, ist eine Stärke, die ich habe auch.
Und du bist ein positiver Typ. Also wenn du jetzt eine Mail kriegen würdest, du, Achtung, komm bitte morgen um 12 mal zu Nadine, die möchte mit dir sprechen, ernsthaft, dann bleibst du ruhig.
Ja, ich hoffe, dass mir das nicht passiert, weil ich so viel emotionale Intelligenz habe, dass ich die meisten Dinge vorher ausräumen kann.
Ja.
Oder dass ich gut gearbeitet habe. Ja. Aber ja, was soll schon passieren, außer ein Gespräch zwischen zwei Personen?
Nehme ich mit. Atmen, Ruhe, viel Vorbereitung, am Ende Vertrauen, loslassen. Welche dieser Elemente in deiner Sportart haben wir alle am stärksten verlernt? Weil du ja auch Speakerin bist und uns auch Dinge mitgeben kannst.
Ja. Ich glaube, was wir am meisten verlernt haben, ist tatsächlich Achtsamkeit für uns selbst. Also zu verstehen, was ist uns eigentlich im Alltag wichtig? Was machen gewisse Prozesse, Personen, Orte, Jobs mit uns.
Mhm.
Und da dann halt auch mal Konsequenzen draus zu ziehen und Dinge im Leben, die einem nicht gut tun, vielleicht auch mal sein zu lassen.
Nein zu sagen,
Nein
Grenzen
zu sagen,
zu ziehen.
Ja, genau. Es ist halt so mal das Typische. Man hat im Alltag so viele Themen vor sich und es ist auch natürlich auch nicht immer leicht, alles unter einen Hut zu bringen. Aber sich mal die Frage zu stellen, muss ich das alles machen? Mhm. Brauche ich das alles, ja? Muss es jetzt quasi der, sag mal, Geburtstagskuchen sein, wo ich 5 Stunden für in der Küche gestanden habe? Oder, sag mal, reicht auch die 1-Stunden-Version, ne? Also kann man sich halt schon auch immer Fragen stellen, wie viel Stress man sich da selber macht.
Das ist interessant, weil du über den Sport auch sagst, nicht die Jüngsten tauchen am tiefsten, sondern es geht sehr, sehr viel über mentale Reife und die lässt sich lernen.
Ja, das ist das Schöne. Also mentale Stärke kann man tatsächlich lernen, auch noch in jedem Alter.
Ja.
Durch ja, gewisse Methoden und es braucht halt nur den Willen, da dran zu bleiben. Weil das ist wie im Fitnessstudio. Wenn ich mich nach Weihnachten anmelde und 2-mal hingehe, dann wird nichts passieren, sondern ich muss da jede Woche ein paar Mal hingehen. Und so ist das mit mentaler Arbeit auch. Wenn ich besser werden möchte in meiner mentalen Stärke, muss ich da Zeit investieren.
Plus, wenn es in der Badewanne ist, jemandem Bescheid sagen vorher.
Ja, und der bleibt dann daneben sitzen.
Ja, natürlich, selbstverständlich. Machst du auch so Atemübungen? Gibt es eine Atemübung, die du uns im Alltag jetzt mal so zutraust als Podcast-Hörerin, als Podcast-Hörer?
Ja, ich glaube, das Einfachste, wenn jemand so ein bisschen in die Entspannung finden möchte, ist Boxatmung. Box daher, weil es 4 Seiten hat, beziehungsweise 4 Phasen.
Ja.
Einatmen, Luft anhalten, ausatmen, Luft anhalten.
Im Quadrat, ja, verstehe.
Genau, und das immer im gleichen Intervall. Also alles zum Beispiel 4 Sekunden oder 5 Sekunden. Und wenn man das eine Weile macht, so 5 Minuten, 10 Minuten, da kommt man so dermaßen in die Entspannung. Finde ich gut.
Als Essenerin kennst du die Stadt natürlich auch. Gut, auch wenn die Sehnsucht dich jetzt eher auf die Seen oder in die Meere treibt. Ja. Du kehrst ja immer wieder zurück in unsere schöne Stadt. Was ist Essen für dich?
Ja, Essen ist tatsächlich über die Zeit zu einer Heimat geworden. Ich habe hier sehr viele Freundschaften gefunden in Vereinen, Tauchvereinen, Radvereinen. Ich arbeite hier, ich lebe hier. Ich habe eine ganz tolle Nachbarschaft in Bergerhausen. Also ja, ich fühle mich rundum wohl.
Ist auch ein schönes Viertel.
Ja.
Und du musst da wahrscheinlich auch regelmäßig hier fast durch die Straße durch zum Rüttenscheider Bad.
Ja, da fahre ich dann quasi am McDonald's vorbei.
Alles klar, verstehe. Und du hast keine Sponsoren, behauptet sie noch. Gut, okay. Ja. Aber auch Gruger Bad ist auch eine wichtige Adresse. Genau. Das weiß ich, weil ich gerade gelesen habe, wenn wir mit dir über Herausforderungen in der Stadt sprechen, dann habe ich direkt bei LinkedIn dir gesehen, du regst dich unfassbar auf über diese Eltern, über Eltern, nicht über die Kinder, über die Eltern, die ihre Kinder beispielsweise zu dieser Bronzeabzeichenprüfung schicken und man ihnen ansieht durchs Weinen und Zittern, dass sie vorher gar keine Chance haben, sich auf diese Situation einzustellen.
Ja, genau, da sprichst du was an. Also es gibt in Essen tatsächlich viele Angebote, wie man schwimmen lernen kann. Und wir sind halt auch eine der Städte, die auch jetzt zwar immer weniger Schwimmbäder hat, aber tatsächlich noch vergleichsweise viele Schwimmbäder hat.
Ja.
Und dann kann man vielleicht mit einem Kind auch vorher mal üben gehen, auch im flachen Becken auch mal das Abtauchen üben, bevor man das zu einem Bronzeabzeichen schleppt, wozu es noch einfach die Fähigkeiten überhaupt nicht hat. Ja.
Es könnte sein, dass ich meinen Sechsjährigen, als er sich im Stehen dann geweigert hat, einmal mit dem Kopf unter Wasser, ich glaube, es war für Seepferdchen oder für Pinguin, einmal runterzugehen und diesen Ring aufzunehmen, dass ich einmal strenger wurde. Und dann hat das auch geklappt. War sehr froh.
Ja.
Aber ich weiß, was du meinst.
Ja, ein bisschen antreiben muss man Kinder schon, ne? Und sie aus der Komfortzone mal ein bisschen rausbringen.
Gott sei Dank.
Aber jetzt ein Kind einer Prüfungssituation auszusetzen, für die man nicht einmal geübt hat, das ist halt nicht gut.
Nee. Das war richtig mit Schwimmkurs und so weiter. Ja. So, aber er hat ja jetzt, Pinguin hat er. Und Bronze mittlerweile auch. Wo siehst du eine besondere Chance für unsere Stadt? Also es wird jetzt kein 120-Meter-Loch geben, in dem du schwimmen kannst. Obwohl wir schon mal 1000 Meter in die Erde gebuddelt haben, geschichtlich gesehen, nach Kohle. Wo sind unsere Aufgaben, Herausforderungen?
Also was ich gerade spannend finde, ist tatsächlich die Bewegung Essen Diese. Dass sich da eine junge Kultur ausbildet und einen Zusammenhalt ausbildet, der wirklich richtig tolle Sachen hervorbringt. Also das zeigt mir einfach, dass diese Stadt lebendig ist und dass man, ich glaube, gerade den Jugendlichen und jungen Menschen hier sehr viel noch ermöglichen könnte, sich zu entfalten. Dass da sehr viel Potenzial schlummert. Das sehe ich auf jeden Fall.
Saßen genau da, wo du jetzt sitzt.
Oh.
Genau hier. Die drei.
Mit oder ohne Maske?
Ohne Maske. Ja. Und dann fürs Foto wieder mit. Aber das stimmt. Ja. Vor allen Dingen merkt man nicht nur eine Solidarität unter Jugendlichen, sondern auch ein gemeinsames Verständnis für diese Stadt, so ein Stolz.
Also das schafft ja Gemeinschaft, wenn man gemeinsame Aktionen hat, ne? Wie das Rüttenscheider Fest und ähnliches. Ne? Ja. Das ist einfach schön.
Ja, plus irgendwie das Gefühl, plus irgendwie, dass es hier um Essen geht. Das ist das, was jetzt hier mit den Jungs in der Art und Weise und mit allen, die mitmachen, etwas möglich ist, was man jetzt nicht einfach so stumpf auf München übertragen kann, sondern das hat hier was Eigenes.
Definitiv. Ich meine, das ist ja auch über Jahre gewachsen und ist jetzt so eine riesen Community geworden, dass ich weiß gar nicht, ob es in irgendeiner Stadt genau so funktioniert hat wie hier und so groß geworden ist. Ich glaube eigentlich nicht.
Ja. Du bekommst zum Abschluss, ich könnte echt stundenlang mit dir reden, du bekommst auch ein Plakat. Es ist Platz genug für eine Botschaft, ein Wort, ein Lied, eine Erinnerung. Was möchtest du uns mitgeben in Essen? Was ist dir wichtig?
Also der erste Gedanke, den mir gekommen ist, ist dieser Spruch, why so serious? Vom Joker.
Ja.
Weil wir, glaube ich, teilweise viel zu ernst durchs Leben gehen und viel zu verbissen durchs Leben gehen. Und wenn man, sag mal, so ein bisschen zurücktritt, sich ein bisschen entspannt und ein bisschen wohlwollender auf viele Dinge guckt, dann, glaube ich, kann man gemeinsam sehr viel schaffen.
Punkt. Jennifer Wendland, ganz herzlichen Dank für deine Zeit.
Ich danke dir.
Ganz ehrlich, ich hatte am Anfang Bedenken, dass sich das nur optisch vermittelt, dass man ein Video sehen muss. Und das können Sie auch. In den Shownotes habe ich Ihnen einmal so einen klassischen Weltrekord von Jennifer Wendland verlinkt. Einfach mal reinkommen, da kriegt man ein Bild. Aber im Grunde vermittelt sich alles hier in der Tiefe des Podcasts. Ich bin ganz begeistert. Teilen Sie die Abkühlung. Senden Sie diese Folge auch an Freundinnen und Freunde, denen es ein bisschen heiß geworden ist. Und ich glaube, ich höre das Gespräch jetzt einfach selbst nochmal. Bei diesem ja oft sehr heißen Sommer. Hier. In unserer schönen Stadt.
Das war Zuhause in Essen, ein Podcast der Sparkasse Essen. Die neue Folge jeden zweiten Dienstag im Monat.